Ich habe Zukunftsangst. Diese klaren und deutlichen Worte hat ein Bekannter von mir in einem Wiener Café zu mir gesagt und sie haben mich nachdenklich gemacht. Denn wahrscheinlich ist er nicht der Einzige. Viele würden es wahrscheinlich nur nicht Zukunftsangst nennen, sondern sie würden es wahrscheinlich eher Unsicherheit vor der Zukunft nennen. Aber diese klaren Worte von ihm haben mich auf die Idee dieser Podcast-Folge gebracht und haben mich ein bisschen einen Deep Dive machen lassen in, was löst denn überhaupt diese Zukunftsangst aus? Wir werden uns das genau anschauen. Wir werden uns anschauen, warum wir Zukunftsängste oder Unsicherheit vor der Zukunft befinden. Wir werden uns den Unterschied zwischen realer Bedrohung und gedanklicher Katastrophe in diesem Podcast anschauen. Und wir werden uns konkret anschauen, was man tun kann, um positiver in die Zukunft zu schauen, auch wenn es zugegebenermaßen aufgrund der geopolitischen und politischen Lage manchmal relativ schwer ist. Und damit hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Bevor wir so richtig in diese Podcast-Folge hineinstarten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es das Goodie des Monats Juni ab sofort zum Download. Zum Download deshalb, weil es ausnahmsweise kein Video ist, sondern eine Not-To-Do-Liste. Die meisten Menschen arbeiten mit einer To-Do-Liste, die allerwenigsten allerdings mit einer Not-To-Do-Liste. Dabei ist die Not-To-Do-Liste mindestens genauso wichtig wie die To-Do-Liste, aber vielen Menschen fehlt einfach die Idee, was sie auf diese Not-To-Do-Liste schreiben könnten. Deswegen stelle ich dir im Goodie des Monats meine Not-To-Do-Liste zur Verfügung. Du kannst dir die ansehen, du kannst gegebenenfalls Punkte übernehmen. Du wirst aber durch diese Liste auf jeden Fall Ideen generieren, die du selbst auf deine Not-To-Do-Liste setzen kannst. Wie funktioniert das Ganze? Schau einfach in die Shownotes. Da findest du den Link zur Anmeldung zum Bonusbereich, falls du noch nicht dabei bist. Falls du schon dabei bist, findest du auch direkt den Link zum Goodie des Monats. Damit war's das schon wieder. Viel Spaß mit der Not-To-Do-Liste und damit zurück zur Podcast-Folge. Ja, kurze Definition, bevor wir reinstarten in das Thema. Was sind denn Zukunftsängste überhaupt? Es ist die Angst vor Ungewissen, es ist die Angst vor Kontrollverlust, es ist die Angst vor Veränderung und die Angst vor Scheitern. Das kann man so zusammenfassen und typische Auslöser sind dann halt zum Beispiel so Schlagworte wie Klimakrise, Schlagworte wie Jobunsicherheit, wie technologische Entwicklung, aber natürlich spielt auch die persönliche Lebenssituation klarerweise eine Rolle. Auch da kann es immer wieder natürlich Zukunftsängste geben und Unsicherheiten, was die Zukunft betrifft. Und ich habe festgestellt, dass das durchaus viele Menschen betrifft, die so Unsicherheit verspüren, insbesondere natürlich in Krisenzeiten, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt noch die Megakrise vielleicht noch nicht da ist. Irgendwann kommt sicher wieder eine größere Krise, das ist wie das Amen im Gebet. Und das ist ja auch auf die Mühle, auf dem diese ganzen Politiker teilweise, aber auch die ganzen Crash-Propheten dann immer wieder hinweisen, ja, irgendwann haben sie sicher recht, aber die meiste Zeit liegen sie schlicht und einfach falsch, weil die meiste Zeit ist einfach keine Krise, sondern die meiste Zeit, zumindest haben das die letzten Jahrzehnte bewiesen, ist einfach, ja, Wirtschaftswachstum ist einfach, ja, Krieg gibt es natürlich immer wieder, aber wir haben schon lange keinen riesigen globalen Konflikt gehabt und. Also das ist schon etwas, was man hier auch bedenken muss. Also die Relevanz, das will ich damit sagen, wird definitiv immer mehr und mehr. Aber warum empfinden wir überhaupt Zukunftsängste? Schauen wir uns einmal zunächst diesen psychologischen Hintergrund ein wenig genauer an, denn das ist natürlich auch was, was da schon dazu beiträgt, zur Auflösung auch ein bisschen dieser Zukunftsängste. Zunächst einmal ist eines ganz klar, unser Gehirn bevorzugt Sicherheit, und unser Gehirn bevorzugt Vorhersehbarkeit. Und das ist etwas, nach dem wir uns sehnen. Wir haben ja schon öfters über dieses Komfortzonenmodell hier auch gesprochen. Wir fühlen uns halt am wohlsten und am liebsten sind wir auch in unserer Komfortzone. Das ist einfach so. Aber das ist halt nicht das, wo das Leben stattfindet. Das Leben findet dann in der Lernzone statt. Die ist um die Komfortzone hinzu. Und wenn wir da rausgehen, dann ist das so, ja, es kann sein ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen weniger Vorhersehbarkeit. Aber je weiter wir rausgehen, umso unsicherer und umso weniger vorhersehbar wird es. Bis wir dann irgendwann in die Panikzone kommen. Das ist der dritte Kreis, wenn du es in Kreisen haben willst. Also der Innenkreis Komfortzone, der zweite Kreis, dann die Lernzone und der letzte Kreis, der äußerste Kreis ist dann die Panikzone. Da ist es natürlich schlecht, aber wir dürfen uns auch schon ab und zu mal an den Rand dieser Panikzone bewegen, um eben unser Gehirn darauf zu trainieren, hey, es darf auch mal unsicherer werden, hey, es darf auch mal weniger vorhersehbar werden. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist evolutionspsychologische Erklärung. Wir haben einfach einen Überlebensinstinkt. Das ist uns angeboren, das ist gut so, das ist so, seit der Säbelzahntiger sein Unwesen treibt oder getrieben hat, besser gesagt. Und ja, das ist definitiv etwas, was uns angeboren ist und was uns natürlich auch, was Zukunftsängste, sag mal so, natürlich auch erklären lässt. Und last but not least, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich die Rolle von Social Media und von Medien. Ja, die natürlich mit negativen Schlagzeilen ihr Geld verdienen. Du wirst in Social Media einen Bruchteil der Reichweite bekommen mit positiven Schlagzeilen gegenüber negativen Schlagzeilen. Die Medien werden nur einen Bruchteil der Leser anziehen mit positiven Schlagzeilen gegenüber negativen Schlagzeilen. Das ist leider so und wir werden dann nachher noch genauer drüber plaudern, wie du das ein bisschen filtern kannst. Also, jetzt wo wir ein bisschen wissen, warum wir Zukunftsängste empfinden, also unser Gehirn bevorzugt Sicherheit, evolutionspsychologischer Überlebensinstinkt spielt mit und die Rolle von Medien und Social Media spielt mit, schauen wir uns einmal an, was denn so der Unterschied zwischen realer Bedrohung und gedanklicher Katastrophe ist, weil viele Menschen diesen Unterschied gar nicht mehr so erkennen und vieles als reale Bedrohung wahrnehmen, was eigentlich nur ein gedankliches Schauspiel, eine gedankliche Katastrophe ist und deswegen müssen wir da genauer reinschauen. Und schauen wir da genauer rein einmal in das Thema reale Bedrohung und wirklich diese gedankliche Projektion im Detail. Die reale Bedrohung ist etwas, was tatsächlich ist, was greifbar ist. Also es ist ein greifbares Risiko im Hier und Jetzt. Also wenn du zum Beispiel eine akute Krankheit hast, wenn du gerade soeben deinen Job verloren hast, dann ist es eine reale Bedrohung. Definitiv. Wenn du aber sagst, naja, ich könnte ja meinen Job verlieren oder ich könnte ja krank werden, dann ist es die gedankliche Katastrophe, die sich eigentlich nur in deinem Gehirn abspielt. Und gedankliches Zukunftsszenario, das möglicherweise eintritt, aber oftmals eben übertrieben und nicht realistisch ist. Ich komme jetzt schön langsam in das Alter, leider Gottes, wo ich des Öfteren zu Beerdigungen als zu Hochzeiten eingeladen bin. Ein typisches Zeichen, dass man älter wird. Und da macht man sich natürlich dann auch schon Gedanken, wenn so das erste Mal Menschen sterben, die ja ungefähr in meinem Alter sind. Und dann ist man auch geneigt dazu, diese gedankliche Katastrophe da herbeizuführen und wirklich sich darüber Gedanken zu machen. Auch mir geht so, logischerweise. Also ich kann mich denen auch nicht entziehen, so gut es geht schon, weil ich schon ein paar Strategien ganz gut drauf habe, die ich auch in der Recherche gefunden habe, die ich ja eigentlich schon länger der Zeit aus anderen Gründen mache, aber dazu kommen wir dann später noch. Aber das Ganze basiert eben auf Gefühlen, aber nicht auf Fakten. Ja, ich bin nicht krank und ich habe keinen Job verloren oder sonst irgendwas. Ja, also überprüf das immer für dich. Das ist definitiv etwas, was wichtig ist. Dann der zweite Punkt, den wir uns da in diesem Bereich anschauen müssen, sind typische Denkfehler bei Zukunftsängsten. Und da geht es im Prinzip um kognitive Verzerrungen. Das heißt, wir katastrophieren sehr, sehr viel. Das Worst-Case-Szenario wird als wahrscheinlicher angesehen als das Best-Case-Szenario oder ein Szenario dazwischen. Was, wenn alles schiefläuft? Das ist immer wieder das, was wir denken. Und es ist ganz gut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was, wenn alles schiefläuft, um dann trotzdem noch einen Plan Z vielleicht zu haben, keine Frage. Aber es sollte halt nicht im Gedanken ständig präsent sein. Das ist das, was wichtig ist. Das heißt, Annahmen über zukünftige Reaktionen oder Meinungen anderer sind da zum Beispiel so etwas. Die anderen werden mich für unfähig halten. Oder die anderen werden das und das über mich denken. Definitiv auch sowas, was eine kognitive Verzerrung ist. Oder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Nur Erfolg oder komplettes Scheitern. Es gibt nichts dazwischen in unserem Denken häufig. Das ist aber meistens falsch, weil meistens landen wir halt irgendwo dazwischen. Es ist nie der totale Erfolg und es ist nie das totale Scheitern, sondern wir sind irgendwo dazwischen. Manchmal näher am Erfolg dran, manchmal näher am Scheitern dran. Aber es ist halt nicht immer so schwarz-weiß. Du wirst nicht an einem Tag zum neuen CEO deines Unternehmens befördert und du wirst auch nicht an einem Tag gefeuert. Also es ist irgendwo dazwischen immer, wo wir uns halt aufhalten. Und dann noch so ein Punkt ist die Übergeneralisierung. Also ein negatives Ereignis wird dann ganz häufig in die Zukunft übertragen, in die eigene. Und das ist halt natürlich auch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, wenn wir uns diese kognitiven Verzerrungen nochmal ansehen, katastrophieren, dann Annahmen über zukünftige Reaktionen, Schwarz-Weiß-Denken und Übergeneralisierung, dann sehen wir schon ein bisschen, das passt so nicht. Und vielleicht kannst du dich einordnen, wie du in den einen oder anderen Punkt bist. Denn all diese Punkte lösen eines aus, nämlich eine Gedankenspirale. Und das muss man erkennen. Die Gedanken die Gedanken kreisen ständig um hypothetische Probleme. Nicht um akute Probleme, sondern um hypothetische Probleme. Und das verursacht halt körperliche Reaktionen wie Unruhe, wie Schlafprobleme, wie Nervosität. Und je mehr man dran denkt, umso schlimmer erscheint einem die Zukunft. Und das ist eben diese Negativspirale, die mehr und mehr und mehr wird. Und du nimmst dann natürlich auch nur noch Dinge wahr, die deine Annahmen bestätigen. Da ist wieder Krieg, dort ist wieder jemand umgebracht worden, dort sind wieder zu viele Asylanten irgendwo, dort ist wieder das und das. Also das nimmst du dann nur noch wahr. Und das ist das, was definitiv schlecht ist und wo man unbedingt ausbrechen muss. Wir kommen dann später noch zu den Strategien, keine Sorge. Wichtig ist mal, dass du das wahrnimmst, ich bin jetzt in einer Gedankenspirale rund um hypothetische Probleme. Und das ist etwas, was herausfordernd ist, weil man es halt oftmals im Alltag, also im Hamsterrad, wir haben halt oft Scheuklappen auf. Es ist einfach so. Und wir nehmen es halt manchmal nicht wahr. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, vielleicht in deine Tagesreflexion, vielleicht auch in deine Wochenreflexion, die Frage aufzunehmen, ist das jetzt hypothetisch oder ist das real? Das ist ganz, ganz wichtig. Und solange es nicht eingetreten ist, ist es hypothetisch. Auch wenn du vielleicht, weiß ich nicht, von irgendeiner Kollegin erfahren hast, dass du die Nächste bist, die gefeuert wird, oder der Nächste bist, der gefeuert wird. Es ist hypothetisch, solange es nicht real geworden ist. Ja? Also es ist einfach so. Und deswegen aufpassen, mit wie viel Zeit du dich mit hypothetischen Problemen beschäftigst und mit realen Problemen. Weil der Nachteil ist ja natürlich auch, je mehr ich mich mit hypothetischen Problemen beschäftige, umso weniger Zeit habe ich für die realen Probleme. Und das ist natürlich, also die realen Probleme, ich glaube, hoffentlich brauchen wir darüber nicht diskutieren, sind natürlich diejenigen, die brisanter sind als die hypothetischen Probleme, die schneller zu lösen sind und jetzt zu lösen sind als hypothetische Probleme. Das ist mal auch ganz, ganz wichtig. Wie kannst du jetzt Strategien zur Unterscheidung und zur Einordnung für dich ein bisschen herausfinden? Naja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass du deine Gedanken aufschreibst. Und zwar, was ist Fakt und was ist Annahme? Also alle deine Gedanken mal auf ein Blatt Papier oder in eine Evernote-Notiz rein oder was auch immer. Und dann einfach im Nachgang, also zuerst mal die Gedanken aufschreiben, ohne sie zu bewerten, raus damit aus dem Kopf, ganz, ganz wichtige Sache. Und dann schaust du das an und dann sagst du, okay, was davon ist jetzt Fakt und was ist Annahme? Und noch einmal, solange es nicht eingetreten ist, ist es kein Fakt. Das ist ganz, ganz wichtig. Solange es nicht eingetreten ist, ist es kein Fakt. Du musst diese harte Grenze ziehen. Weil es ja halt einfach auch so ist. Solange es nicht eingetreten ist, ist es kein Faktum und damit ist es eine Annahme, die du hast. Und das ist etwas, was wichtig ist. Und dann einen Realitätscheck zu machen, ja, für das, was du annimmst. Ja, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario wirklich? Was spricht denn eigentlich gegen dieses Szenario? Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich könnte den Job verlieren. Wie wahrscheinlich ist das? Und was spricht eigentlich dagegen? Ja, wenn du in einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern bist und die dich einschätzt als unter die Top 100, naja, dann werden 900 vor dir gehen müssen, bevor du gehst, logischerweise. Und damit ist es schon mal ein sehr unwahrscheinliches Szenario im Moment, weil erstmal müssen die anderen 900 gehen. Also so zu überlegen. Oder frag dich einfach, kann ich das gerade beeinflussen oder nicht? Auch das ist so eine strategische Unterscheidung und Einordnung. Falls nicht, lass es los oder verschieb's. Was kannst du beeinflussen und was nicht? Kann ich jetzt beeinflussen, ob mein Unternehmen in Konkurs geht, wenn das Unternehmen 1 Million Mitarbeiter hat? Na, wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Lass es los. Aber was kannst du beeinflussen? Was liegt in deiner Einflusssphäre? Darauf solltest du dich viel mehr beschäftigen. Und dann natürlich deine Gedanken umzutrainieren, nämlich nicht nur in das Thema Best Case, Worst Case, sondern in das Thema Best Case. Ja? Also was ist das Best Case Szenario, das eintreten kann? Beschäftig dich auch mit dem viel mehr, weil wir schauen uns natürlich immer an, was ist das Worst Case Szenario. Und nochmal, ich finde das durchaus sinnvoll, einen Plan Z zu haben, wenn das Worst Case Szenario eintritt. Aber ich sollte mich vielleicht einen Bruchteil der Zeit, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht 2% mit dem oder 1% mit dem Worst Case Szenario beschäftigen und 10% mit dem Best Case Szenario und den Rest irgendwie dazwischen. Also das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und was du noch verwenden kannst, sind sinnvolle Reframing-Fragen. Auch da will ich dir 3 mit auf den Weg geben, die durchaus interessant sind aus meiner Sicht. Erstens einmal, was ist das Schlimmste, das realistisch passieren kann und wie würde ich damit umgehen? Ja, das heißt, das ist genau dieses 1%, dieses Worst-Case-Szenario, aber nicht auf das Worst-Case-Szenario dich zu fokussieren, sondern auf die Lösung, auf die Auflösung, wenn es denn so kommen würde. Wie würde ich damit umgehen? Welche Schritte würde ich machen? Das Thema Blackout ist ja auch wieder mal ein Diskussionsthema gewesen im Café. Und ja, das kommt bei uns sicher auch. Und jetzt in Spanien war es ja und in Portugal, glaube ich, in beiden Ländern war ein ziemlich langes Blackout. Also kein Strom vorhanden. Ja, das kommt bei uns mit Sicherheit auch und du wirst sehen. Und dann sage ich, okay, was hast du denn gemacht? Bist du vorbereitet, wenn es kommt? Na, wie soll ich mich vorbereiten? Ja? Na, ich bin schon vorbereitet, wenn es kommt. Ja? Wenn man das Buch Blackout mal gelesen hat, bereitet man sich vor. Also wenn du einen wie soll ich sagen, einen Impuls brauchst, um dich vorbereiten, dann lies gerne das Buch Blackout. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, also gerne suchen hier im Podcast-Feed, in der Suchfunktion gerne. Aber das ist was wichtig ist. Und okay, wenn das Blackout kommt, ja, ich habe einige Lebensmittel vorrätig, definitiv. Ich habe genug Wasser vorrätig. Und ich habe auch recherchiert, dass ich mir in Wien um das Trinkwasser keine Sorgen machen muss, weil das nicht mit Pumpen rauf transportiert wird, sondern weil das durch das natürliche Gefälle aus den Alpen, zumindest bis in gewisse Stockwerke, in die ganzen Hochhäuser dann nicht mehr, automatisch durch den eigenen Druck raufgeht. Ich habe ein Kurbelradio mir sogar zugelegt und ich hab mir so Tabletten zum Wasserreinigen zugelegt, wenn da irgendwas sein sollte. So, das waren ein fünfminütiger Einkauf bei Amazon hat das und einmal zum Lebensmittelhändler und die Konservendosen aufstocken und ich war fertig. Und damit brauche ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Also wenn jetzt wirklich so ein Blackout kommt, ich meine, in Spanien war es, glaube ich, nur ein paar Stunden, wenn das jetzt wirklich mal über ein paar Tage gehen würde, dann habe ich das, dann kann ich diese paar Tage überleben und fertig. Und wenn ich denke, es wird ein paar Monate sein, okay, darauf ja, kann man sich wahrscheinlich vorbereiten. Ist jetzt nicht so mein Gedankenszenario, dass wir ein paar Monate oder Sturm da sind. Also nur, dass du mal verstehst, geh ins Handeln, geh in die Umsetzung. Und damit verschwindet auch dieses Worst-Case-Szenario. Wenn ein Blackout kommt, Papierbücher habe ich übrigens auch und Taschenlampen und Kerzen. Ja? Gut, die Kerzen habe ich sowieso ab und zu immer wieder angezündet, aber Taschenlampe hatte ich keine, habe ich mir auch gekauft. So. Und dann lese ich halt ein Buch, ja? Oder lese ich mehrere Bücher, die 2-3 Tage und fertig ist. Ja? Also es ist nicht dramatisch und damit verschwindet dieser Geist im Kopf auch, der da herumspukt. Also das mal erste, also nochmal, die erste Reframing-Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie würde ich damit umgehen und wie setze ich das dann um? Punkt 1. Punkt 2, was habe ich in der Vergangenheit schon alles geschafft, obwohl ich vorher Angst hatte? Auch so eine wichtige Frage. Und da gibt es meistens viel. Ja? Wir hatten vor vielen, oder nenn es vielleicht nicht Angst, nenn es Unsicherheit. Ja, viele tun sich schwer mit dem Begriff Angst. Nenn es lieber Unsicherheit. Auch vollkommen okay. Aber da auch eine Antwort drauf zu finden. Oder wer oder was könnte mich unterstützen, falls etwas schief läuft? Dann hast du vielleicht die eine oder andere Person in deinem Umfeld, die dir da helfen kann. Also das sind schon mal erste Tipps. Ich habe aber noch ein paar mehr Tipps mitgebracht, was du konkret tun kannst, um positiver in die Zukunft zu schauen. Das ist mal ein erster wichtiger Punkt. Und ein wichtiger Punkt. Der erste wichtige Punkt dazu ist Fokus auf das Hier und Jetzt. Sei dir darüber bewusst, dass Zukunftsängste im Kopf entstehen und nicht in der Gegenwart. Und Achtsamkeit auf die Gegenwart hilft es einfach, diesen Gedankenstrom zu unterbrechen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich bin ein großer Fan von Atemübungen. Ja, kann man machen. Ja, man kann Meditation machen. Man kann Körperwahrnehmung machen. Man kann viele andere Dinge machen. Aber versuch einfach, immer wieder einen Gedankenanker zu setzen auf, was passiert jetzt gerade. Oder bin ich in Gefahr? Oder bin ich nur im Gedanken in Gefahr? Also das ist das, was wichtig ist. Hier und jetzt im Moment. Das ist der erste wichtige Schritt, darauf den Fokus zu legen. Zweiter wichtiger Schritt ist, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Das Gefühl, ich kann etwas bewirken, ich bin nicht ausgeliefert. Aktivität reduziert einfach Ohnmachtsgefühle. Und da ist es besser, du setzt kleine Schritte dazu, anstatt in die Lähmung zu verfallen. Und das ist etwas, was wir ja eh schon öfters besprochen haben. Das ist immer so. Ja, kleine Schritte auf die To-Do-Liste setzen, kleine Aufgaben, die Salamitaktik, große Dinge in kleine herunterzubrechen. Da haben wir schon in vielen Podcast-Folgen drüber hier geplaudert. Und das ist etwas, was wichtig ist. Oder jeden Tag eine kleine Selbstwirksamkeitstat. Also ein kleines, bewusstes Ding, eine kleine Entscheidung, ein kleines Ding erledigen, was eben dir hilft, die Ängste, die Unsicherheiten, die du hast, zu vertreiben. Ja, zum Beispiel eben auch ein Erfolgsjournal führen. Ja, was lief heute gut? Ja, oder ein Rückblick. Welche Herausforderungen habe ich heute gemeistert, wo ich schon ein bisschen Respekt hatte, wo ich Unsicherheit hatte, wo ich vielleicht auch Angst hatte? Definitiv. Nächster wichtiger Punkt. Vision statt Katastrophenszenario. Ja, das Gehirn produziert Bilder und wir können diese Bilder bewusst mitgestalten. Positive Zukunftsszenarien zu entwickeln, ist nicht schwer. Ja, nutzt dazu auch wieder die verschiedenen Dinge. Zum Beispiel ein Vision Board, eine Collage mit Bildern, die für deine Ziele stehen. Oder ein Journal, ja, wo du dich fragst, wo stehe ich in 3 Jahren, wo stehe ich in 5 Jahren, wo stehe ich in 10 Jahren? Oder wie sieht mein idealer Tag in 3 Jahren aus? Ja, oder auch der Fokus auf Möglichkeiten und nicht nur auf Probleme. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier kann man auch mentale Visualisierungstrainingseinheiten dazu machen. Mache ich im Sportmentaltraining mit meinen Klienten sehr, sehr gerne. Also auch das ist definitiv etwas, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Genau, und dann weiterer wichtiger Punkt, Informationen bewusst zu konsumieren. Die Informationsflut, die wir haben, verstärkt unsere Unsicherheit. Das muss dir bewusst sein. Und geh einfach auf Mediendiät. Lege Zeiten fest, wann, wie lang du welche Nachrichten von welchem Medium konsumierst. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Medien zu konsumieren, die einem zu Gesicht stehen. Also wenn man sich eher der linken Reichshälfte zuordnet, jetzt politisch gesehen, dann eher linke Medien nur zu konsumieren. Und wenn man sich der rechten Reichshälfte zugeordnet fühlt, dann nur rechte Medien zu konsumieren. Und mit Medien meine ich jetzt nicht nur Zeitungen oder TV-Sender, sondern ich meine damit vor allem Social-Media-Sachen. Man darf sich schon auch immer mit der Gegenseite auseinandersetzen, weil das eine oder andere Argument der Gegenseite ja durchaus auch sinnvoll sein könnte, wenn man es sachlich betrachtet. Und deswegen achte einfach drauf, was du da konsumierst, wie häufig du es konsumierst und stell dir halt auch die Vertrauensfrage, ist das eine sachliche Quelle? Ja, ich habe einen guten Freund, der mir dann eine Zeit lang immer wieder dubioseste TikTok-Videos geschickt hat und auch Instagram-Reels geschickt hat von Leuten, die nicht einmal mit einem realen Namen dort sich ausgeben, sondern die irgendwie sind, die gar nicht zu sehen sind in diesen Videos teilweise und die dann halt irgendeinen Bullshit reden. Und das ist keine sachliche Quelle, das ist keine vertrauenswürdige Quelle. Was auch immer du jetzt als vertrauenswürdige Quelle bezeichnest, ich mache jetzt sicher nicht das Fass auf mit Staatsfernsehen und bla bla bla, da muss jeder für sich entscheiden. Aber halt wirklich eine Quelle, wo du auch immer, und das ist für mich das Entscheidende, wirklich schauen kannst und einen Faktencheck machen kannst. Das ist für mich schon sachlich genug. Kann ich einen Faktencheck machen? Kann ich das persönlich nachprüfen? Oder geht das nicht? Und wenn es nicht geht, ja, dann ist es schon immer ein bisschen blöd natürlich. Ja. Aber wichtig ist, einfach weniger. Einfach weniger. Probier mal ein, zwei Tage gar nicht und du wirst sehen, wie schön die Welt auf einmal wird. Definitiv. Also ich konsumiere sehr, sehr wenige Medien und fokussiere mich auf ein paar. Und wenn ich dann tiefer einsteige, auch zu Recherchegründen oder so einem Thema, dann beschäftige ich mich mit allen Medien, die ich so finden kann, die mir halt irgendwelche Fakten liefern. Punkt, das ist es. Ja, und der letzte Punkt auf der Liste, den ich noch habe, ist Ressourcen aktivieren. Fokus auf das, was trägt und stärkt, auf die eigenen Werte, auf die eigenen Stärken, auf die eigenen Talente. Ja, erinnere dich an frühe Erfolge, erinnere dich an frühere mutige Entscheidungen. Aber auch auf die äußeren Ressourcen. Menschen, die dich unterstützen, Menschen, die dir Zuversicht geben, nicht diejenigen, die dich verunsichern. Rituale und Routinen, die dir Halt geben. Bewegung, gesunde Ernährung, Schlaf gehört da natürlich dazu. Und Resilienztraining. Ich habe hier auch schon den Karl Almer zu Gast gehabt, der Resilienztrainer. Definitiv was wichtig ist. Wie kann ich trotz Unsicherheit stabil bleiben? Dankbarkeitstagebuch führen, Fokus auf das Positive lenken und. Also da gibt es extrem viel, das du machen kannst. Ein paar Punkte habe ich noch, aber bevor ich dazu komme, wenn du jemanden kennst, für den diese Podcast-Folge interessant sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du sie jetzt mit der betreffenden Person teilst. Einfach mal auf Pause drücken, es sei denn, du bist im Auto unterwegs, dann zum Handy greifen oder bist ja eh im Handy wahrscheinlich und ja, teilen, WhatsApp schicken, SMS schicken, Mail schicken. Ich freue mich, dass du mir hilfst, diesen Podcast dadurch bekannter zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, du bekommst wahrscheinlich auch ein Danke zurück, wenn du diese Podcast-Folge wertvoll haltest. Anders wirst du sie ja nicht teilen und anders wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr dran sein. Also, vielen lieben Dank dafür. Ich will dir noch einen Gedankenimpuls am Ende dieses Podcasts mit auf den Weg geben. Und zwar, du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel neu setzen. Das ist der eine. Und der zweite ist, sieh Gedanken als Wolken. Man muss nicht jeder Wolke folgen. Ich finde diese zwei Gedankenimpulse, die mir in der Recherche untergekommen sind, diese zwei Metaphern wirklich sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sich darüber öfters Gedanken macht und das öfters mal sich ins Bewusstsein ruft, die Achtsamkeit darauf liegt, dann ist das definitiv etwas, was dazu führt, dass du positiver in die Zukunft schaust. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sage wie immer, danke und genieß den Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.